Läuft es? Wir beschäftigen uns heute mit dem Verhältnis von technischen Netzwerkstrukturen zu sozialen Netzwerkstrukturen. Das heißt, ich werde Ihnen verschiedene Architekturen, wie man das auch nennt, von Netzwerkstrukturen vorstellen. Und daran werden sich dann Überlegungen anschließen, wie sich diese technischen Strukturen zu sozialen Strukturen, die darüber vermittelt sind, verhalten, beziehungsweise welche technischen Vermittlungsstrukturen wiederum benötigt werden, um bestimmte soziale Strukturen zu unterstützen oder zu vermitteln. Es geht zunächst mal darum, ein paar terminologische Dinge vorweg zu klären, dann eben verschiedene Architekturen oder Vernetzungsstrukturen Ihnen vorzustellen und durchzugehen. Und dann, und das ist jetzt der Übergang zu der Beziehung zwischen technischen und sozialen Netzwerkstrukturen, die Frage nach Netzwerkstrukturen und Machtstrukturen zu stellen und schließlich die Frage danach, wie denn nun in Netzwerken Partizipation, soziale Partizipation unterstützt werden kann. Zunächst also zu einigen terminologischen Klärungen. Sie sind mit diesen Begriffen sicherlich immer wieder auch konfrontiert. Die meisten von Ihnen werden sicherlich auch wissen, was damit gemeint ist, wenn von LAN oder WAN oder WLAN, Intranet und so weiter die Rede ist. Deswegen ganz kurz nur, LAN, Local Area Network, das sind also Netzwerke, die sich auf einen begrenzten Ort beziehen, beziehungsweise Vernetzungen, die innerhalb von Institutionen, oft an ein Gebäude gebunden, vorgenommen werden. Wobei also die Unterscheidung zwischen LAN und WAN, also Local Area Network und Wide Area Network, eher auf Konventionen beruht, als dass es da eine strikte und strenge Definition gibt. In einer Veröffentlichung stand beispielsweise drin LAN, also Local Area Network, bis zu 20 Rechnern, Wide Area Network ab 21 Rechnern. In derselben Veröffentlichung stand aber auch drin, dass es das der Unterschied sei zwischen einem Netzwerk, das an ein bestimmtes Gebäude oder ein Gebäudekomplex gebunden ist und eines, was über Gebäudekomplexe hinweg geht. Also ganz unterschiedliche Unterscheidungen zwischen Local Area Networks und Wide Area Networks in ein und derselben Publikation aus der Informatik oder Informationstechnik. Das scheint also keine ganz klare Abgrenzung zu sein, sondern mehr so eine ungefähre. Wireless Local Area Network, das kennen Sie sicherlich auch hier von der Universität. Unser Netz, unser Hochschulnetz ist ja erstmal auch als ein Local Area Network zu betrachten, das aber eben gleichzeitig in zunehmendem Maße auch als drahtloses Netzwerk funktioniert, also Wireless Local Area Network. Von Intranet spricht man bezogen auf Vernetzungsstrukturen, die sich die nach außen abgrenzen, die nach außen hin geschlossen sind, abgeschlossen sind und zu denen nur ein definierter Benutzerkreis Zugang hat, in der Regel eine Institution oder eine Firma. Und von einem pädagogischen Netzwerk spricht man dann, wenn die Funktionen, deren Vermittlung es dabei geht, etwas mit Pädagogik oder mit Bildungsprozessen zu tun haben. Also wenn das Netzwerk so ausgerichtet ist und auch so strukturiert ist, dass es insbesondere dazu da ist, pädagogische Prozesse zu unterstützen. Also so viel zunächst mal nur zur terminologischen Vorwegklärung, damit Ihnen so in etwa klar ist, wovon eigentlich die Rede ist, wenn diese Begriffe auftauchen. Jetzt geht es aber zur eigentlichen Sache. Ich will Ihnen also verschiedene Vernetzungsstrukturen vorstellen. Sie sehen hier jetzt die Liste, die ich durchgehen möchte, von den linearen Topologien oder Bustopologien über Ring, Stern, Baum, Maschen, Vollvermaschung und zu Hybrid-Topologien. Das ist alles nichts besonders Schwieriges. Worum es dabei geht, werden Sie sehen. Wir sprechen von linearen Topologien, wenn eben das Netzwerk so aussieht, wie Sie das hier auf der Grafik dargestellt sehen. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder, dass jeder Rechner, jeder Knoten im Netz selbst eine Vermittlungsstation ist. das heißt, Sendungen empfängt und dann die empfangene Sendung wieder auch weitergibt. Das heißt, die Vermittlungsstation prozessiert sozusagen die Information, die sie durchleitet. Sie kann die aktiv prozessieren, das heißt einem Verarbeitungsprozess unterwerfen, bevor sie sie weiterleitet, die Informationen, die sie bekommt. Oder sie kann sie einfach nur durchleiten, ohne sie zu bearbeiten oder zu prozessieren. Ein Beispiel für eine lineare Topologie ist das Spiel, das Sie vielleicht kennen, Stille Post. Ja, weiß nicht, ob alle von Ihnen das kennen. Stille Post ist ein Spiel, wo man seinem Nachbarn etwas ins Ohr flüstert, der das, was er glaubt, gehört zu haben, wiederum seinem Nachbarn auf der anderen Seite ins Ohr flüstert und so weiter und so fort. Auf diese Weise wird eine Information sozusagen durchgeleitet. Da aber jede Station selbst diese Information in einem gewissen Sinne verarbeitet, auch wenn sie versucht, nur das Gehörte weiterzugeben, kommt, und das macht den Reiz des Spieles ja aus, am Ende etwas raus, was völlig anderes möglicherweise raus, als am Anfang durchgeleitet worden ist. Also das wäre ein Beispiel für eine lineare Topologie mit den Problemen, die auch dann, wenn eben die Vermittlungsstationen aktiv sind, die Informationen also prozessieren, eben auch zu einer Verfälschung der durchgeleiteten Informationen führen kann. Lineare Topologien haben das Problem, und das ist eine Frage, die sich immer in Bezug auf diese Netzwerkarchitekturen stellt, haben das Problem, gegen Störungen relativ anfällig zu sein. Wenn eine Station, eine Vermittlungsstation ausfällt, funktioniert das ganze Netz nicht mehr. Wir haben also dann einen kompletten Netzausfall, wenn nur einer der Vermittlungsknoten ausfällt. Das heißt, ein solches Netz ist aufgrund dessen, dass es viele Vermittlungsknoten gibt, höchst störanfällig. Bei der Bustopologie sieht das etwas anders aus. Sie können sich das vielleicht so vorstellen, das ist wie eine Straße, die durch einen Ort führt, und die Häuser, die entlang der Straße gebaut sind, haben jeweils kleine Zufahrtswege zu dieser Straße. Der Verkehr spielt sich auf der Straße so ab, dass keine Station dazwischen ist, über die das vermittelt wird. Die Vermittlung geht also nur über die Straße. In diesem Falle können durchaus einzelne Häuser ausfallen als Vermittlungsinstanzen, ohne dass der Verkehr auf der Straße dadurch beeinflusst ist. Also in einer solchen Topologie können also einzelne Knoten, die in diesem Falle eben nicht Knoten im Sinne der Vermittlung sind, sondern eigentlich nur angeschlossene Stationen sind, an die Bahn oder an die Leitung angeschlossene Stationen sind, ruhig ausfallen, ohne dass das die Funktionsfähigkeit des Netzwerkes in irgendeiner Weise beeinflusst. Also, wenn eine Station ausfällt, haben wir bei einer linearen Topologie mit Vermittlungsstationen oder Vermittlungsknoten einen kompletten Netzausfall, haben wir bei einer Bustopologie nicht. Insofern ist eine Bustopologie stabiler als Netzwerkstruktur, als eine lineare Topologie mit Vermittlungsknoten. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, wenn die Leitung selber gestört ist. Also in dem Beispiel, das ich eben hatte, die Straße irgendwie gesperrt ist oder beschädigt ist, dann ist der komplette Verkehr zwischen allen angeschlossenen Stationen behindert. Bei einer Straße wäre es so, dass benachbarte Häuser möglicherweise sich dennoch wechselseitig irgendwie besuchen könnten. Nur bei einem Netzwerk dieser Art, wovon wir hier sprechen, ist es so, dass diese Straße tatsächlich als Straße auch ausfällt, wenn sie an einer Stelle unterbrochen ist. Das hängt mit den Abschlusswiderständen zusammen, die notwendig sind, an jedem Ende sein müssen und die notwendig sind, damit diese Straße überhaupt genutzt werden kann, also der Bus genutzt werden kann für den Datenverkehr. Wenn diese Leitung unterbrochen ist, gibt es eben diese Abschlusswiderstände nicht, sodass also dann auch die Stücke nicht zu gebrauchen sind, die Stücke der Leitung nicht zu gebrauchen sind. Also insofern eine Störung der Leitung, irgendjemand schneidet an irgendeiner Stelle die Leitung durch oder eine Maus beißt sie durch, legt das Netzwerk lahm, was bei einer Topologie, die da, wie sie da drüber charakterisiert ist, nicht der Fall ist, weil dort eben der Datenaustausch auch zwischen den Stationen, die von dieser Leitungsunterbrechung nicht betroffen sind, dann weiterhin funktioniert. Wir hätten dort also nur einen teilweisen Netzausfall. Also was nun wichtiger ist im Hinblick auf die Stabilität des Netzes oder die Störresistenz des Netzes, das muss dann von denen, die solche Netzwerke einrichten, auch entschieden werden, ob also die Stabilität der Leitung eher ein Problem sein kann oder der Ausfall von einzelnen Stationen ein Problem sein kann. Davon hängt es dann ab, welche Architektur man bevorzugt. Eine Ringtopologie ist eigentlich nichts anderes als eine an den Enden zusammengeführte Bustopologie, weist also auch die entsprechenden Merkmale auf, mit einem Unterschied. Wenn hier die Leitung an irgendeiner Stelle durchbrochen ist, funktioniert es trotzdem noch im Sinne einer linearen Topologie, sozusagen nach der anderen Seite der anderen Richtungsseite der Leitung lässt sich ein solches Netzwerk dennoch weiterhin noch nutzen. Wenn hier eine Station ausfällt, macht es ebenfalls nichts. Das ist wie bei der Bustopologie eben auch. Und wenn hier an irgendeiner Stelle die Leitung unterbrochen ist, handelt es sich nicht um einen totalen Netzausfall, sondern nur um einen teilweisen Netzausfall, weil der Rest des Netzes bei einer Ringtopologie noch weiter benutzt werden kann. Also insofern ist eine Ringtopologie etwas störresistenter, stabiler als eine lineare Bustopologie. So, das waren die im Prinzip Varianten der linearen Bustopologie. Auch die Ringtopologie ist ja abgeleitet aus einer linearen Topologie. Und wir kämen dann jetzt zur Sterntopologie. Bei einer Sterntopologie haben wir eine Vermittlungsstation, die dafür sorgt, dass der Verkehr zwischen allen angeschlossenen Stationen gemanagt wird. Das ist die, die hier im Zentrum steht. Gehen nachher noch mal etwas genauer darauf ein, welche Rolle dieses Zentrum einnehmen kann. Grundsätzlich lässt sich jedenfalls sagen, alles, was an Datenverkehr zwischen den angeschlossenen Stationen stattfindet, läuft eben über diese eine zentrale Station. Im Hinblick auf Störungen des Netzes, potenzielle Netzausfälle, ist es auch hier so, dass der Ausfall einer der angeschlossenen Stationen in der Peripherie dieses Sterns das Netzwerk weiter nicht lahmlegt. Das Gleiche gilt für eine Leitungsunterbrechung an irgendeiner Stelle, legt das Netzwerk ebenfalls nicht lahm. Was allerdings das Netzwerk total lahmlegt, was zum totalen Netzausfall führt, ist, wenn eben diese zentrale Vermittlungsstation ausfällt. Also hier haben wir eine große Abhängigkeit von der zentralen Vermittlungsstation. Deswegen ist es so wichtig, dass diese zentralen Vermittlungsstationen immer laufen bzw. gedoppelt sind durch Backups, damit ein Ausfall eben keine verheerenden Wirkungen für das Gesamtnetz hat. Im Übrigen aber ist ein solches Netzwerk relativ stabil, weil alles das, was sonst passieren kann in den Leitungen oder in den angeschlossenen Stationen, das Netzwerk weiter nicht großartig tangiert. Eine Baumtopologie ist eine Topologie, die ausgehend von einer Station, die Nachrichten versendet, Daten verschickt, nun zu Verzweigungen führt, wo sich also das Netzwerk in einer baumartigen Verzweigungsstruktur manifestiert. Nach einer solchen Struktur sind zum Beispiel Telefonvermittlungseinrichtungen aufgebaut, wo also das dann immer weiter sich verzweigt nach unten hin sozusagen. Wir haben hier also die Möglichkeit eines systematischen Aufbaus der Vernetzung, einer zunehmenden Differenzierung in diesem Bild jetzt hier nach unten hin. Man könnte das Ding ja auch umdrehen, was für die Metapher des Baums ja auch stimmiger wäre. Ne? Man müsste es auf den Kopf stellen, damit wirklich die Metapher des Baums stimmt. Oder man muss sich vorstellen, der Baum, von dem hier die Rede ist, wenn wir von Baumtopologie sprechen, der hat seine Wurzeln oben oder seinen Stamm oben und seine Äste, die sich verzweigen, eben unten. Auch hier ist es so, dass der Ausfall einzelner Stationen dann das den von dort weiter fortgeführten Teil des Netzes zum Ausfall bringt. Es gibt also insofern einen teilweisen Netzausfall. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Leitungen, die irgendwo unterbrochen sind. Einen totalen Netzausfall haben wir dann, wenn eben die Wurzel, die Root-Station ausfällt. Wir nähern uns jetzt so allmählich dem, was wir im Internet vorfinden, wo also es keine, im Prinzip jedenfalls keine zentralen Vermittlungsstationen gibt, von denen das Funktionieren des gesamten Netzwerkes abhängt, sondern wo viele Stationen miteinander, direkt miteinander verbunden sind, ohne über zentrale Vermittlungsstationen, dass der Datenaustausch über zentrale Vermittlungsstationen laufen muss. Und wenn dies der Fall ist, wenn also die einzelnen Stationen eines Netzwerks mit mehreren anderen Stationen im Netzwerk jeweils verbunden sind, dann spricht man von einer Maschentopologie. Auch hier ist es so, dass der Ausfall einer einzelnen Station natürlich den Datenverkehr an der betreffenden Stelle stört, aber das Netzwerk insgesamt davon unbetroffen bleibt, weil es immer noch die Möglichkeit gibt, eben über andere Stationen, die nicht ausgefallen sind oder wo die Leitungen intakt sind, dann dennoch die Daten zum Bestimmungsort zu transportieren, außer natürlich, wenn die ausgefallene Station selber der Bestimmungsort ist. Also das gilt sowohl für den Ausfall von Leitungen als auch von einzelnen Knoten, dass das Netzwerk davon in seiner Funktionsfähigkeit insgesamt nicht berührt ist. Insofern ist also führt eine Maschentopologie zu einem sehr stabilen Netzwerk, aber eben auch zu einer sehr aufwendigen Verkabelung zwischen den einzelnen Stationen. Erst recht, wenn es eine voll vermaschte Topologie ist, wo also jede Station mit jeder anderen Station im Netz verbunden ist. Das geht nur bei ziemlich kleinen Netzwerken, weil natürlich die Zahl der Leitungen exponentiell steigt mit der Zahl der Stationen oder Knoten, die da miteinander verbunden sind. Aber vermaschte Topologien sind also die stabilsten Netzwerktopologien, wie man sehen kann. Der Ausfall einzelner Stationen hat kaum Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Netzes insgesamt. Das Gleiche gilt für den Ausfall einzelner Leitungen. Während bei den Topologien, die wir am Anfang gesehen haben, bei der linearen Topologie, bei der Ringtopologie und auch bei der Sterntopologie, doch durch den Ausfall einzelner Stationen oder einzelner Leitungsabschnitte das gesamte Netzwerk mehr oder weniger erheblich beeinträchtigt sein kann. Das Internet ist am ehesten durch die nicht voll vermaschte Maschentopologie zu charakterisieren. Eine Vollvermaschung des Internets wäre völlig ausgeschlossen. Jede einzelne Station müsste ja Millionen von Leitungen haben, um mit allen anderen Stationen angeschlossen zu sein. Ist klar, dass das nicht geht. Aber auch die teilvermaschte Topologie ist nicht so ganz kennzeichnend. Wahrscheinlich ist es wäre es am angemessensten, von einer Hybrid-Topologie zu sprechen, weil natürlich im Internet ja auch nicht nur einzelne Stationen, also Ihr Rechner zu Hause beispielsweise, mit vielen anderen solchen einzelnen Rechnern verbunden ist, sondern ja auch Netzwerke eingeschlossen sind oder angeschlossen sind an das Internet. Das Internet ist ja auch ein Netz von Netzen, wobei diese Netze, aus denen das Internet als gesamtes globales Netz sich wiederum zusammensetzt oder zusammenfügt, wiederum ganz unterschiedliche Strukturen haben können. Da können Baumtopologien eine Rolle spielen, da können Sterntopologien eine Rolle spielen, Bustopologien. Und wenn all solche oder viele von solchen unterschiedlichen Netzstrukturen wiederum miteinander vernetzt werden, dann spricht man von einer Hybridtopologie. Was die Stabilität solcher Netzwerke betrifft, gilt eben das vorher auch schon Gesagte, dann für die jeweiligen Teilnetze bzw. für die Art und Weise, wie diese Teilnetze miteinander wiederum verbunden sind. Die können ja auch wieder sternförmig miteinander verbunden sein, sie können linear miteinander verbunden sein, sie können vermascht miteinander verbunden sein. Also da gibt es jetzt alle möglichen Varianten, die man da durchspielen kann und alle die kommen auch im Internet sicherlich vor. So, das war es zunächst zu den verschiedenen Netzwerktopologien, die es so gibt, also die ich jedenfalls so in der Literatur dazu gefunden habe und zu ihren jeweiligen Eigenschaften. Wobei ich die Eigenschaften jetzt bisher nicht daraufhin erörtert habe, welche Rolle sie denn eigentlich haben für die sozialen Beziehungen, die durch diese Netzwerke vermittelt werden, sondern erstmal nur auf den technischen Aspekt der Störanfälligkeit oder Resistenz gegen Störungen, der Stabilität Ihnen vorgestellt habe. Jetzt möchte ich aber auf die Bedeutung von solchen technischen Vernetzungsstrukturen für die durch Sie vermittelten sozialen Beziehungen zu sprechen kommen. Ich hatte eben bei den Leitungen, die zwischen den Knoten in einem Netzwerk bestehen, nicht weiter differenziert, wie diese Leitungen denn aussehen und wie die Flussrichtung des Datenverkehrs eigentlich aussieht in diesen Leitungen. Das ist aber ein wichtiger Punkt, der eine technische Seite hat, auf der einerseits, aber eben auch eine soziale Bedeutung hat, nämlich ob der Datenfluss in diesen Leitungen zwischen den Knoten, zwischen den angeschlossenen Stationen unidirektional ist, also nur in eine Richtung fließt, oder ob er in beide Richtungen fließen kann, also bidirektional ist. Wir sprechen ja im Zusammenhang mit der Informationstechnik und dem Datenverkehr, der durch Leitungen in einem Netzwerk zwischen den Knoten vermittelt wird, auch vom Sender- und Empfängermodell der Kommunikation. Wir haben eine Station, die die Daten sendet, und wir haben eine andere Station, die die Daten empfängt, beziehungsweise einen Knoten, der die Daten durch die Leitung sendet und einen Knoten, der die Daten empfängt. Diese Struktur ist zunächst mal unidirektional gedacht. Es gibt einen Sender und es gibt einen Empfänger. In der linearen Topologie, die ich am Anfang Ihnen vorgestellt habe, wo die einzelne Station dann auch die Aufgabe hat, in einem Netzwerk die Daten weiterzuleiten, die Daten, die sie empfängt, weiterzuleiten an eine andere Station. In der Sterntopologie die Aufgabe etwa der zentralen Vermittlungsstelle. Ist natürlich jede Station, die diese Aufgabe hat, Daten zu empfangen und weiterzuleiten, beides. Sie empfängt zunächst mal die Daten und sie sendet dann diese selben Daten wiederum weiter an eine andere Station. Insofern ist es also nicht so, dass in diesem bei unidirektionalen Vermittlungsflüssen das bedeutet, dass die beteiligten Knoten oder Stationen alle nur Sender wären. Also sie können durchaus beide Funktionen haben, sowohl Empfänger als auch Sender zu sein, wie wir das hier in der mittleren Grafik sehen. Es bleibt dennoch dabei, dass das sich hierbei, weil diese Doppelfunktion Empfänger und Sender zu sein, nur der Durchleitung dient, sich um eine unidirektionale Vermittlungsstruktur handelt. Schließlich können wir noch die Variante mit einbeziehen, in diese Art von Struktur mit einbeziehen, in der der korrekte Empfang einer Sendung dem Sender bestätigt wird seitens des Empfängers. Wo es also insofern durchaus eine Rückmeldung gibt des Empfängers an den Sender, die ja auch technisch vermittelt sein muss. Diese Rückmeldung sich aber lediglich darauf bezieht, Sendung komplett unbeschädigt und so weiter erhalten, also eine Empfangsbestätigung zurückgemeldet wird. Natürlich könnte man dies auch schon als eine Form von Kommunikation bezeichnen. Technisch gesehen ist es eine Kommunikation. Technische Kommunikation zwischen zwei Stationen, die bidirektional, technisch auch bidirektional abgewickelt wird. Aber bezogen auf die Struktur der Informationsvermittlung, die hier technisch vermittelt wird, von einer Station an die andere, handelt es sich um eine unidirektionale Vermittlung. Wenn wir uns das mal untechnisch vorstellen, einfach etwa am Beispiel einer militärischen Hierarchie, dann gibt es einen Vorgesetzten, der seinem Untergeordneten einen Befehl erteilt. Natürlich muss der Befehl verstanden werden von dem Untergebenen. Und die Tatsache, ob oder dass er den Befehl verstanden hat, wird auch signalisiert. Es wird auch erwartet, dass er das signalisiert, zum Beispiel, indem er die Haken zusammenschlägt oder jawohl sagt oder verstanden sagt. Ja? Ich weiß nicht, ob man dies eine Kommunikation nennen kann. In einem gewissen Sinne, auf einem hohen Abstraktionsniveau, ist sicherlich auch dies eine Kommunikation, weil es eine Rückmeldung gibt und weil das bidirektional ist. Aber es ist keine Kommunikation in dem Sinne, dass da ein Austausch stattfindet über den Inhalt der Botschaft. Also, dass etwa eine Diskussion begonnen wird, dass der Untergebene etwa den Sinn in Frage stellt des Befehls, den er empfängt. Das ist in einer solchen militärischen Hierarchie nicht vorgesehen, dass also da über Befehle diskutiert wird, sondern es geht nur darum, dass die Information, die in diesem Falle eine Anordnung darstellt, weitergegeben und verstanden wird, damit sie dann auch ausgeführt werden kann. Also insofern ordne ich eine solche Struktur mit Empfangsbestätigung oder Rückmeldung, habe verstanden, ist angekommen und so weiter, einer sozial-unidirektionalen Vermittlungsrichtung zu, auch wenn sie technisch bidirektional abgewickelt wird. Insofern sind dies hier also Varianten unidirektionaler Verbindungen, wobei ich diese Direktionalität jetzt auf den Kommunikationsprozess beziehe, der angeschlossenen Station. Und zwar nicht auf den technischen Kommunikationsprozess, der kann bidirektional sein. Insofern ist also, wenn wir von Vermittlungsrichtungen sprechen, wenn wir von Kommunikation sprechen, wenn wir von Unidirektionalität oder Bidirektionalität sprechen, immer wichtig, dass wir uns klar machen, sprechen wir jetzt gerade von der technischen Vermittlungsstruktur oder sprechen wir von der sozialen Vermittlungsstruktur. In der Überschrift hier spreche ich also von der sozialen Vermittlungsstruktur, die unidirektional ist, wobei das technisch auf verschiedene Weise sich vollziehen kann. Wenn wir nun, und das wäre jetzt eine Überlegung, die von den Anforderungen an eine Kommunikation zwischen Personen, also auf die soziale Anforderungen, die sich auf die soziale Verbindung zwischen zwei Instanzen beziehen, davon Bidirektionalität sprechen, dann handelt es sich darum, dass der Empfänger einer Information, einer Sendung, einer Botschaft, auch einer Anordnung die Möglichkeit hat, dazu nicht nur zurückzumelden, jawohl, habe verstanden, ist angekommen, sondern mit dem Sender dieser Botschaft in einen Austauschprozess über den Inhalt dieser Botschaft tritt. Das kann eine Verständnisfrage sein, die zurückgerichtet wird. Das kann ein Einwand sein gegen den Inhalt der Botschaft. Das kann eine ergänzende Information sein, von der der Empfänger denkt, dass sie den Sender interessieren könnte oder was auch immer. Alles das, was wir eben aus dem Gespräch zwischen Personen auch kennen, kann da stattfinden. Und wenn dies technisch vermittelt wird, dann muss eben diese Bidirektionalität der Kommunikation eben auch technisch gewährleistet sein. Und auch dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, technische Varianten, wie also sozial bidirektionale Verbindungen vermittelt werden. Es kann sein, dass wir nur eine Leitung haben, eine Leitung, in die immer nur in eine Richtung Daten gesendet werden können. Dann muss die Kommunikation so funktionieren, dass er sozusagen abwechselnd die Leitung genutzt wird. Dass die Richtung des Datenflusses jeweils sozusagen umgeschaltet wird. Erst sendet der eine und der andere empfängt und dann wird das Ganze sozusagen umgepolt. Der vorherige Empfänger sendet nun und der vorherige Sender empfängt nun. Wenn wir miteinander sprechen, machen wir meist sozusagen das, was hier mit Halbduplexbetrieb bezeichnet wird. Das heißt, wir sind erstmal still und hören dem anderen zu. Und dann, wenn der andere fertig ist, reden wir und dann hört er zu. Also das hat eine gewisse Ähnlichkeit zum Halbduplexbetrieb. Stimmt natürlich nicht ganz, weil es außer der verbalen Kommunikationsebene, wenn wir miteinander sprechen, ja immer noch andere Ebenen der Kommunikation gibt, sodass wir tatsächlich ja schon auf anderen Ebenen durch Gestik, durch Mimik, indem wir uns räuspern oder was auch immer tun, natürlich doch auch einen Kommunikationskanal, einen Rückkanal offen haben, den wir auch nutzen. Und so funktioniert das ja auch, wenn wir miteinander sprechen. Anders wäre es, wenn wir es über ein Walkie-Talkie machen, da ist das dann so, ne? Also einer spricht, der andere kann nur hören und dann, wie heißt es dann, over oder so, ne? Also ich bin fertig, dann wird umgeschaltet, da kann der andere sprechen und dann kann ich nur hören und so. Das wäre also Halbduplexbetrieb. Und das kann natürlich auch bei Computern, die miteinander verbunden sein, der Fall sein, dass es also im Halbduplexbetrieb stattfindet. In der Regel heute nicht mehr, sondern im Duplexbetrieb. Das heißt, wir haben genügend parallele Leitungen, die dafür sorgen, dass also in beide Richtungen gleichzeitig der Datenfluss erfolgen kann. A und B senden gleichzeitig oder können jedenfalls gleichzeitig senden. Die Kanäle müssen ja nicht genutzt werden, aber sie sind offen. Und wenn sie beide offen sind und jederzeit genutzt werden können, dann spricht man also vom Duplexbetrieb und es ist klar, dass im Duplexbetrieb die bidirektionale Kommunikation wesentlich besser unterstützt als ein Halbduplexbetrieb. Damit haben wir noch nicht über Macht gesprochen, sondern erstmal nur über einen weiteren wichtigen technischen Gesichtspunkt im Hinblick auf die soziale Seite des Datenaustausches zwischen den Knoten in einem Netzwerk und welche Anforderungen sich daraus jetzt an die Leitungen zwischen den Knoten ergeben, eben dass sie entweder im Halbduplex oder im Duplexbetrieb die Bidirektionalität der Vermittlung erlauben. Baran, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, oder Behren, oder ich weiß auch nicht, was das für ein Landsmann ist. Ja, doch, ich weiß, dass es ein Amerikaner ist, aber ob die Herkunft, könnte auch Baran heißen, französisch ist, keine Ahnung, hat 1964 unterschiedliche Netzwerkstrukturen im Hinblick auf die Stabilität von Netzwerkstrukturen unterschieden. Und da ging es darum, wie kann man Verbindungsnetze so gestalten, dass sie möglichst resistent sind gegen Störeinflüsse, auch gegen Sabotage beispielsweise. Und er hat zentralisierte Netzwerkstrukturen, dezentralisierte Netzwerkstrukturen und verteilte Netzwerkstrukturen unterschieden. Das ist eine Grafik, die aus einer Veröffentlichung von ihm stammt, in der er diese verschiedenen Netzwerkstrukturen nebeneinander gestellt hat. Wir erkennen darin die Unterscheidung von eben. Zentralisierte Netzwerkstrukturen sind sternförmige Topologien. Dezentralisierte wären also Hybridstrukturen, wo sternförmige Netze wiederum miteinander vernetzt sind, hier in diesem Falle selbst wiederum sternförmig miteinander vernetzt sind. Also ein Stern aus Sternen wäre hier die dezentralisierte Struktur. Dezentralisiert insofern, als im Unterschied zu der zentralisierten Struktur, die ganz links zu sehen ist, eben nicht die Funktionsfähigkeit des Netzes von einer zentralen Station abhängt, weil die natürlich, also wodurch ein solches Netzwerk natürlich ungeheuer sabotageanfällig beispielsweise wäre oder katastrophenanfällig. Wenn diese zentrale Station ausfällt, ist es zappenduster im Netz. Im anderen Falle würden die einzelnen Netzwerke immer noch funktionieren können, wenn an irgendeiner Stelle ein Vermittlungsknoten ausfällt bei der dezentralisierten Struktur. Wir hätten also nur den Ausfall von Teilnetzen, aber immerhin von kompletten Teilnetzen. Während eben eine verteilte Struktur Störungen, Lahmlegen von Teilen verkraften könnte, ohne dass insgesamt das Netzwerk wesentlich beeinflusst wäre. Das waren Überlegungen, die in der Hauptsache angestellt worden sind, im Hinblick darauf, wie kann man eben Kommunikationsstrukturen, Telefonnetze oder eben dann auch das Internet als eine Kommunikationsstruktur so aufbauen, dass es beispielsweise gegen kriegerische Angriffe, gegen Naturkatastrophen oder was auch immer möglichst unempfindlich ist. Das war also der eigentliche Anlass dieser Überlegungen. Aber damit verbunden ist noch etwas anderes. Nämlich, dass die verschiedenen Knoten in einem solchen Netzwerk unterschiedliches Gewicht bekommen. Man kann die linke Struktur als auch als eine diktatorische oder autoritative Struktur betrachten. Die Macht in einer solchen Struktur liegt bei der zentralen Vermittlungsstation. Von ihr hängt das Funktionieren des gesamten Netzwerkes ab. Die anderen Stationen haben sozusagen alle bezogen auf das Funktionieren des Netzwerks eigentlich keine Macht. Die ganze gesamte Macht des Netzes ist zentriert in dieser Vermittlungsstruktur. Wir haben bei einer in dieser Vermittlungsinstanz, wir haben bei einer dezentralisierten Struktur dies ein wenig verteilt. Also wir haben sozusagen lauter kleine Fürsten. Wenn wir links den Diktator haben, haben wir in der Mitte lauter Fürstentümer, aber immer noch eine absolutistische Struktur, wenn man das mal in Begriffen von Gesellschaftsordnungen fassen möchte, lauter Mini-Diktaturen sozusagen. Während wir ganz rechts sozusagen eine demokratische Struktur haben, jeder Knoten hat dieselbe Macht wie jeder andere Knoten. Das bedeutet auch, dass kein einzelner Knoten die Macht über die Funktionsfähigkeit des gesamten Netzes oder auch von Teilen des Netzes hat. Der einzelne Knoten, der ausfällt, fällt sozusagen, oder das Ausfallen eines einzelnen Knotens, fällt für das gesamte Netzwerk überhaupt gar nicht ins Gewicht. Dieser Knoten ist dann raus aus der Netzwerkstruktur. Aber ansonsten funktioniert das Netz reibungslos weiter. Und wenn beispielsweise bestimmte Nachrichten bisher über diese Station vermittelt worden sind, würde dann halt die Nachricht sich einen anderen Weg suchen müssen, wenn diese Station ausfällt. Und das kann man ja technisch realisieren. Und das ist ja auch im Internet so realisiert, dass also wenn bestimmte Vermittlungsknoten ausfallen, die Nachrichten ihren Weg eben über andere weiter bestehende Vermittlungslinien nehmen, sodass mit einer ungeheuer hohen Sicherheit gewährleistet ist, dass egal wo irgendwas im Netz ausfällt, gestört ist, Nachrichten ihr Ziel erreichen. Also das sind die beiden Gesichtspunkte, die damit verbunden sind. Die Sicherheit des Netzes, das war das ursprüngliche Motiv, hat auch was mit der Netzwerkmetapher zu tun, so wie ich es am Anfang Ihnen auch vorgestellt habe, wo es darum ging, was verbindet sich denn eigentlich mit dieser Vorstellung von Netzwerk? Und ich hatte Ihnen gesagt, es ist letztlich die Vorstellung einer sowohl flexiblen als auch sehr gegen Störungen sehr resistenten Struktur, die mit Netzwerk assoziiert wird. Und Es ist nicht die Sterntopologie, die ja auch eine Netzwerktopologie wäre, die dies erfüllt, die diese Vorstellung von Netzwerk erfüllt, sondern es ist eben die verteilte Struktur, vorhin auch als vermaschte Struktur bezeichnet, die genau diese Vorstellung von Netzwerk erfüllt, die auch vom Bild her dem am nächsten kommt, was wir uns unter einem Netzwerk oder einem Netz vorstellen. Und die eben diese Anforderungen flexibel und gleichzeitig stabil zu sein, in hohem Maße erfüllt und damit eine bestimmte soziale Implikation auch verbindet, die in der Diskussion um das Netzwerk, das Internet als Netzwerk, als globales Netzwerk, ja auch von Anfang an eine große Rolle gespielt hat, nämlich dass dies ein demokratisches Netz ist. Von seinem gesamten Aufbau, also von seinem technischen Aufbau her, geeignet ist, die Demokratisierung der Weltgesellschaft zu befördern. Wie weit sie dies wirklich tut, ist eine andere Frage, weil dies natürlich nicht nur von technischen Strukturen abhängt, aber es gibt eben eine technische Struktur vor, an die sich solche Vorstellungen erstmal knüpfen lassen. Das wird vielleicht besonders deutlich, wenn man die Struktur des Internets konfrontiert mit der Struktur anderer Netzwerke, auch Kommunikationsnetzwerke, beispielsweise eben mit der Netzwerkstruktur von Rundfunk und Fernsehen. Wir haben dort zentralisierte Netzwerkstrukturen. Es gibt einen Sender, idealtypisch gesehen einen Sender und viele, viele Empfänger. Die Vermittlungsrichtung ist unidirektional. Selbst wenn es beispielsweise bei Einkaufskanälen und sowas auch sowas wie Rückkanäle gibt, kann man doch sagen, dass also insgesamt Rundfunk und Fernsehen Beispiele sind für eine zentralisierte, unidirektionale Netzwerkstruktur. Eine Struktur, die dann auch entsprechend soziale Kritik auf sich gezogen hat, wie wir gleich noch sehen werden. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Internet als eine verteilte, dezentralisierte Netzwerkstruktur, wo die Leitungen zwischen den Knoten im Netzwerk bidirektional sind. Wir hätten also auf der einen Seite eine hierarchische Netzwerkstruktur, eine diktatorische sozusagen Netzwerkstruktur. Was kommuniziert wird, bestimmt der Sender. Und wir haben auf der anderen Seite eine zumindest potenziell verteilte, demokratisierte Struktur mit der Möglichkeit der Beteiligung aller an der Kommunikation in diesem Netzwerk. Jetzt müssen wir uns allerdings, wenn wir die Sterntopologien sozusagen als den Bösewicht im gewissen Sinne unter den Netzwerkstrukturen identifiziert haben, ja, ich hatte von Diktatur eben gesprochen, von hierarchischen Strukturen und so weiter, müssen wir uns allerdings die Rolle der zentralen Vermittlungsstation näher angucken. Denn die kann ja durchaus unterschiedlich sein. Diese zentrale Vermittlungsstation kann lediglich die Aufgabe haben einer Durchleitung der Datenströme. Sie würde also die Daten, die sie empfängt, nicht selbst prozessieren, nämlich in irgendwelchen Verarbeitungsprozessen unterwerfen, sondern sie würde sie lediglich weiterleiten. Es ist klar, dass diese zentrale Vermittlungsstation sehr wichtig ist für das Funktionieren des Netzes insgesamt. Wenn sie ausfällt, fällt das Netz aus. Insofern ist dort potenziell viel Macht konzentriert, aber diese Macht wird sozusagen nicht aktiv genutzt. Sie wird nicht dazu genutzt, die Informationen, den Austausch an Daten, der zwischen den Stationen darüber vermittelt wird, in irgendeiner Weise zu manipulieren oder zu beeinflussen. Es gibt also eine starke Abhängigkeit von dieser Station, aber diese Abhängigkeit führt in diesem Falle, technisch beispielsweise eben realisiert durch einen Hub, der eine solche Funktion, Vermittlungsfunktion erfüllt. Sie würde in diesem Falle nicht dazu führen, dass sie aktiv ausgenutzt wird im Hinblick auf eine Beeinflussung der Kommunikationsinhalte. Das ist anders, wenn wir eine aktive Vermittlungsstation haben, die Daten, die sie empfängt von den angeschlossenen Stationen, zunächst mal einem Bearbeitungsprozess unterwirft, also beispielsweise filtert, bevor sie sie weiterleitet oder entscheidet, an welche angeschlossenen Stationen denn diese Daten oder diese Informationen überhaupt weitergeleitet werden sollen. Oder diese eingegangenen Daten filtern ist ja schon ein Verarbeitungsprozess, jetzt noch in einer anderen Weise als in der Weise des Filterns verarbeitet, beispielsweise ergänzt durch zusätzliche Informationen. Das kann ja hin bis zur Verfälschung auch gehen oder dazu, dass Daten, die eingegangen sind, komplett gelöscht werden und andere Daten versendet werden. Also eine aktive Vermittlung wäre eher das, was vorhin im Sinne der Machtposition der vermittelnden Instanz angesprochen worden ist, also wo die vermittelnde Instanz in einer sternförmigen Topologie tatsächlich auch eine Problematik, eine soziale Problematik aufwerfen könnte. Es gibt noch andere Varianten der Funktion dieser zentralen Stelle. Wir können uns diese zentrale Stelle auch als einen zentralen Speicher vorstellen, wo die angeschlossenen Stationen etwas deponieren, Informationen deponieren. Und die anderen angeschlossenen Stationen dann, wenn sie möchten, diese dort deponierten Informationen abrufen. Das kann also eine Stelle sein, wie ein virtuelles schwarzes Brett, wo also ich als jemand, der dort Nachrichten hinterlässt, etwas draufschreibe, ohne dass klar ist, wer das denn liest. Ich weiß nur, im schwarzes Brett ist sozusagen öffentlich, in diesem Falle netzöffentlich. Und jeder, der Teilnehmer in diesem Netz ist, hat die Möglichkeit, eben meine Informationen dort zu lesen oder auch selber dort Informationen abzulegen. Eine solche Vermittlungsstation wäre ein Beispiel für eine passive Vermittlung. Es ist klar, wenn das schwarze Brett ausfällt, funktioniert die Kommunikation zwischen allen angeschlossenen Stationen nicht mehr, aber das schwarze Brett tut selber nichts. Ja, es verändert die Informationen nicht, es prozessiert sie nicht. Das ist ja ein Beispiel auch für eine passive Vermittlung. Vorhin das Beispiel des Hubs war noch ein anderes. Oder wir haben auch die Möglichkeit, dass an einem zentralen Ort Informationen bereit liegen und dass wer immer möchte, sich diese Informationen dort abholt. Also wir könnten zum Beispiel einen zentralen Server haben, auf dem ein E-Learning-Angebot bereitgehalten wird. Niemand ist gezwungen, an diesem E-Learning-Angebot teilzunehmen. Also keine der angeschlossenen Stationen muss nun an diesem virtuellen Kurs teilnehmen. Aber es könnte sein, dass es ein Interesse gibt bei den angeschlossenen Stationen, auf dieses Angebot zuzugreifen und dieses Angebot wahrzunehmen. Es wäre sozusagen eine nachfrageorientierte Vermittlung von Informationen. Informationen sind irgendwo vorgehalten, werden von irgendjemandem irgendwo deponiert und die angeschlossenen, im Netzwerk angeschlossenen Stationen haben alle die Möglichkeit, diese Informationen, wenn sie dies wünschen, abzurufen. Auch hier haben wir eine Sterntopologie, eine zentralisierte Netzwerkstruktur, die aber sozusagen in ihrer Zentralität, in ihrem Zentralismus in einem gewissen Sinne gemildert ist. Dadurch, dass eben die angeschlossenen Stationen darüber entscheiden, ob, wann und welche Informationen sie überhaupt abrufen. Sie haben keinen Einfluss auf den Inhalt der Informationen. Insofern bleibt es bei der Struktur, dass der Sender bestimmt, was der Inhalt der Informationen ist. Nur der Sender kann von sich aus nicht senden, sondern ob er sendet und wann er sendet, wird bestimmt von den Empfängern. Das ist wie beim Fernsehen, dass Sie mit der Fernbedienung in der Hand bestimmen, was sie sich ansehen. Nicht? Also das wird oft vorgebracht als, als Argument im Hinblick darauf, dass ja niemand gezwungen ist, sich das, was die Sender im Fernsehen uns anbieten, sich das auch anzugucken. Das heißt, die Macht der Fernsehanstalten, die Inhalte zu bestimmen, wird gebrochen und gemildert durch die Macht der Empfänger, zu bestimmen, ob sie sich diese Inhalte überhaupt ansehen wollen. Hesse, den ich hier zitiere, hat dies bezogen nun auf die Struktur eben von E-Learning angeboten und hat da den Unterschied gemacht zwischen angebotsorientierten Strukturen, wo also die Sender, die Anbieter von solchen Angeboten aktiv auf die Empfänger, nämlich die potenziellen Lernenden, sozusagen zugehen, sie adressieren, um ihnen ihr Angebot nahezubringen. Und man hat festgestellt, dass das eine relativ schwierige Geschichte ist, die potenziellen Adressaten von solchen Angeboten auch tatsächlich zu erreichen. Und hat gesagt, man kann das Ganze ja auch umdrehen, indem man statt von einem Pull-orientierten E-Learning-Angebot von einem Push-orientierten E-Learning-Angebot ausgeht. Also angebots- und nachfrageorientiert, so habe ich das eben übersetzt. Jeder potenzielle Adressat eines solchen Angebotes entscheidet selbst, wann und was er von dem vorhandenen Angebot tatsächlich nutzen möchte. Er wird sozusagen dadurch in einem gewissen Sinne souverän über seinen eigenen Lernprozess. Das muss man so einschränken in einem gewissen Sinne, weil sich das natürlich nur auf den Abruf von dennoch in ihren Inhalten vorgefertigten, von anderen vorgefertigten Inhalten Angeboten bezieht. Ja, so viel zunächst mal zum Thema Netzwerk und Macht. Im Hinblick auf die Möglichkeit derer, die an einem solchen Netzwerk teilnehmen, nun auch aktiv in diesem Netzwerk sein zu können, also an dem, was in dem Netzwerk stattfindet, an der Produktion der Inhalte, der Sendungen, der Botschaften, die dort ausgetauscht werden, aktiv teilzuhaben, stellt sich jetzt eben noch die letzte Frage, wie muss ein Netzwerk beschaffen sein, damit es in diesem Sinne Partizipation erlaubt. Das ist ein Punkt, der in Bezug auf die Massenmedien schon sehr früh, nämlich, Sie haben hier ein Zitat von Bertolt Brecht aus dem Jahre 1932, thematisiert worden ist, der gesagt hat, dass eigentlich das, was technisch zu dieser Zeit bereits möglich war, nämlich die Leitungen bidirektional auszugestalten zwischen den Sendeanstalten und den Empfängern in den privaten Häusern, dass dies genutzt werden könnte, eine solche technische Struktur genutzt werden könnte für eine Demokratisierung der Gesellschaft. Er bezieht das auf den Rundfunk als dem Massenmedien der damaligen Zeit, Massenmedium der damaligen Zeit und charakterisiert zunächst den Rundfunk als einen Distributionsapparat. Distributionsapparat in dem Sinne, dass es eben Sendeanstalten gibt, die die Inhalte produzieren und dass der Rundfunkempfänger, der zu Hause steht, nur dazu da ist, nun eben dafür zu sorgen, dass diese Sendung auch bei den Personen als Empfängern auch ankommt. Also der technische Empfänger, der Radioempfänger sorgt dafür, dass die Botschaften verteilt werden, weitergeleitet werden. Insofern ist er Distributionsapparat und kein Kommunikationsapparat, weil die Vermittlungsrichtung nicht zurück funktioniert. Und er stellt nun eben die Forderung auf, den Rundfunk eben aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Dann wäre der Rundfunk der denkbar großartigste, wie er sagt, Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen. Und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren. Also es entspricht ja dem, was eben schon im Unterschied zwischen der zentralisierten Struktur zu der verteilten Struktur auch angesprochen worden war, als das Potenzial, das in einer solchen Veränderung der technischen Vernetzungsstruktur angelegt ist. Und hier wird es nun zu einer politischen Forderung erhoben, dieses Potenzial auch tatsächlich zu nutzen. Und mit Bezug auf Bertolt Brecht, der dies 1932, also kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, formuliert hat, die ja dann genau dieses Distributionsmedium, den Rundfunk, für ihre Propaganda in einem Maße genutzt haben, wie man dies vorher nicht gekannt hat. Und gerade auch die Unidirektionalität dieses Mediums für ihre Propaganda in ungeheurem Maße genutzt hat. Auf dieses über 70 Jahre alte Zitat bezieht sich Marotzki im Jahre 2000, wenn er sagt, würde Brecht heute leben, würde er diese Überlegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit anhand des Internet anstellen. Es ist auch heute im Prinzip eine analoge Reflexionsfigur zu entfalten. Die Möglichkeiten für Demokratisierungsprozesse des öffentlichen Raums sind zu sondieren und andererseits ist ein Blick für die Grenzen und für die interessenbedingten Vereinnahmungen zu entwickeln. Macht, Kampf und Ungleichheit schreiben sich auch in den elektronischen Raum ein. Also die technische Struktur des Internet erlaubt zunächst mal die Vision, die Bertolt Brecht damals entwickelt hat, tatsächlich heute zu realisieren. Also wir haben die Technik dafür. Aber gleichzeitig ist es so, dass die Verfügbarkeit einer entsprechenden dezentralisierten Technik noch nicht dafür garantiert, dass auch die entsprechenden sozialen Strukturen sich mit dieser technischen Unterstützung entwickeln. Das heißt, die Technik macht keine sozialen Strukturen. Sie bietet eine Möglichkeit. Aber diese Möglichkeit muss von Menschen dann auch wahrgenommen werden. Und sie kann auch in einem anderen Sinne wahrgenommen werden. Denn wenn man sich eine solche verteilte Netzwerkstruktur betrachtet, kann man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, auch in einer solchen Struktur gibt es die Möglichkeit des Zugriffs auf jeden einzelnen Knotenpunkt, von jedem Knotenpunkt aus. Also es gibt nicht nur die eine Seite, dass jeder Knoten in einem solchen verteilten Netz die Möglichkeit hat, teilzuhaben. Es gibt auch die andere Möglichkeit, jeder Knoten in einem solchen Netz kann von jedem anderen Knoten beobachtet, kontrolliert werden. Sie kennen das als Problem, dass von irgendwoher aus dem Internet Ihnen Viren auf Ihren Rechner geschickt werden, dass Ihr Rechner ausspioniert werden kann, dass er in Besitz genommen werden kann, okkupiert werden kann von irgendwoher, dass protokolliert werden kann, was auf Ihrem Rechner passiert und dass Sie gegen all dies sich mehr oder weniger effektiv schützen können und schützen müssen. Und nicht nur, was auf Ihrem Rechner, also auf der Station zu Hause passiert, sondern auch, was Sie über die Leitungen schicken, ist also in diesem Sinne dann ausspionierbar, beobachtbar, protokollierbar. Insofern ist also diese verteilte Struktur durchaus zwiespältig. Sie ist also nicht nur in die eine Richtung, in die Richtung der Demokratisierung zu nutzen, sie ist auch in der anderen Richtung zu nutzen, nämlich um Machtstrukturen auch aufzubauen und sie für den Aufbau von Machtstrukturen auch zu nutzen. Also Daten zu sammeln, zu konzentrieren und mit diesen Daten wiederum zu arbeiten und nicht nur innerhalb des Netzes, sondern dann auch außerhalb des Netzes. Das heißt, wenn wir sagen, das Internet ist zunächst mal eine technische Ermöglichungsstruktur, dass das Internet auch ein Feld der Auseinandersetzung ist. Nämlich ein Feld der Auseinandersetzung darüber, was denn nun mit den dort gebotenen, technisch gebotenen Möglichkeiten tatsächlich sozial passiert. Und da stecken wir alle drin, durch unser Verhalten und durch unsere Art und Weise, mit dieser Struktur umzugehen, uns dort einzubringen oder nicht einzubringen, uns zu schützen oder auch nicht zu schützen, bestimmte Angebote wahrzunehmen oder nicht wahrzunehmen, uns überhaupt damit zu beschäftigen. welche Probleme dieses Netzwerk denn mit sich bringt in Bezug auf die Nutzung seiner Strukturen. Wir alle bauen sozusagen ständig durch unser Verhalten im Netz an dieser Struktur mit. Sowohl an der technischen Struktur, aber jetzt meine ich noch mehr an der Struktur, die es für unser Sozialgefüge hat, das Inter oder die Auswirkungen, die die Internetstruktur auf unser Sozialgefüge hat. Daran bauen wir alle mit, indem wir das Internet auf die eine oder andere Weise nutzen. Und es gibt Bewegungen, soziale Bewegungen, neue soziale Bewegungen, die jetzt nicht mehr auf die Straße gehen und bestimmte Forderungen erheben, die nicht mehr Straßen blockieren, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sondern die eben im Internet agieren, als neue soziale Bewegungen im Internet agieren und dafür sorgen möchten, dass eben die soziale Nutzung des Internet auf eine bestimmte demokratische Weise sich entwickelt. Und es gibt prominente Namen für solche Bewegungen hier. Loving und Schulz sind solche Namen, die eben dafür kämpfen oder die Forderung erheben an soziale Praxis für die Wahrnehmung der technisch eröffneten Möglichkeiten gleicher Verteilung sozialer Beteiligungschancen zu kämpfen und, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, die kurze Zeit zu nutzen, in der die Verteilungskämpfe um die elektronischen Netze noch wirkliche Möglichkeiten zur Veränderung bestehender Machtgefüge offenstellen. Also hier wird schon gesagt, die Zeit, in der dies noch nicht entschieden ist, wie dieses Netz genutzt wird und welche sozialen Beteiligungschancen sich aus der Nutzung des Netzes für die Einzelnen ergeben, diese kurze Zeit muss genutzt werden und sie werben eben dafür, diese kurze Zeit zu nutzen. Das ist insofern für die Pädagogik auch so bedeutsam, weil die Pädagogik, auch wenn wir jetzt nicht an die Frage sozialer Beteiligung vorrangig denken, im politischen Sinne, sondern eben an die Beteiligung im pädagogischen Sinne denken. Beteiligung nämlich von Menschen an einer Kommunikation oder an Kommunikationsprozessen, an sozialen Kommunikationsprozessen, die zu ihrer Bildung beitragen können oder die ein Moment ihrer Bildung sind, dann ist klar, in der Pädagogik rechnen wir mit Kommunikationsstrukturen oder benötigen wir Kommunikationsstrukturen, die möglichst enthierarchisiert sind. Wir wissen, dass das faktisch immer nur eingeschränkt der Fall ist, dass in Institutionen gelernt wird und dass Institutionen immer auch mit Machtstrukturen und Herrschaftsstrukturen verbunden sind, dass Macht ungleich verteilt ist in Institutionen, dass ungleiche Machtmittel zur Verfügung stehen, denen, die in Institutionen wirken. Aber das, was den eigentlichen Kommunikationsprozess zwischen Lehrenden und Lernenden, zwischen den Lernenden untereinander und auch den Lehrenden untereinander betrifft, haben wir zumindest die Idealvorstellung, die regulative Idee, könnte man vielleicht auch sagen, einer herrschaftsfreien Kommunikation. Die Bildungsidee verlangt nach einer solchen Kommunikationsstruktur. Denn die Bildungsidee setzt ja auf Selbstbestimmung des Einzelnen, auf Selbstbestimmungsfähigkeit des Einzelnen. Und eine Kommunikation, in der der Einzelne lediglich ein Anweisungsempfänger ist oder jemand ist, der Instruktionen erhält, die dann in ihn eingepflanzt werden und ihn im Sinne des transitiven Bildungsverständnisses, das ich Ihnen beim letzten Mal vorgestellt habe, lediglich prägen, von außen prägen, ohne dass er seinen eigenen Lernimpulsen nachgehen kann, was die intransitive Bildungsdimension darstellt. Also eine solche Kommunikation, die für Bildung relevant sein soll, muss herrschaftsfrei sein. Und auch wenn uns das nie vollständig gelingen kann, muss es für uns als Pädagoginnen und Pädagogen immer eine Bemühung geben darum. Und insofern brauchen wir natürlich auch, wenn wir nun in der Bildung oder in Bildungsprozessen technische Netzwerke nutzen, brauchen wir auch eine technische Struktur, eine technische Netzwerkstruktur, die eben eine solche Art von Kommunikation unterstützt. Deswegen ist das, was hier aus sozialpolitischer Perspektive gefordert wird, eine Forderung, die für die Pädagogik ebenfalls höchst relevant ist. Und entsprechend nimmt ja auch Winfried Marotzky, den ich eben zitiert habe, genau dies, was von Lobing und Schulz für soziale Bewegungen formuliert worden ist, auch für die Pädagogik in Anspruch und für ihre Bildungsintentionen in Anspruch. Lobing und Schulz nennen dies, was sie machen, immanente Netzkritik. Immanente Netzkritik heißt, dass es eine Kritik ist, die im Netz selber formuliert wird, die von Personen formuliert wird, die sich im Netz bewegen und die am Netz ein Interesse haben und an seiner Entwicklung ein Interesse haben. Das heißt, es ist keine Kritik, die sozusagen von außerhalb des Netzwerks an das Netzwerk Internet herangetragen wird. Das wäre eine nicht immanente Netzkritik, eine von einer externen Position oder von einem externen Standpunkt her vorgenommene Netzkritik, sondern eben eine immanente Netzkritik. Das ist ganz wichtig, sich das klarzumachen, dass das das Prinzip der Kritik hier in diesem Falle ist. Und diese immanente Netzkritik formuliert Winfried Marotzky aus der Perspektive der Pädagogik eben zu einer Bildungsaufgabe um. Und die Begründung dafür ist eben nicht nur die aufklärerische Intention der Pädagogik, dass das Internet als ein soziales Phänomen, das es nun mal gibt in dieser Welt, neben vielen anderen Phänomenen, die es ebenfalls in dieser Welt gibt, natürlich mit zum Gegenstandsbereich gehört, über den aufzuklären ist. So wie über soziale Ungleichheit in Asien, Afrika oder in den Vorstädten Frankreichs und Deutschlands in den Schulen gesprochen werden muss im Sinne der Aufklärung über unsere Weltverhältnisse, so müsste eben dann auch über das Internet aufgeklärt werden. Das ist sicherlich auch eine wichtige Aufgabe, das Internet als ein Thema unter anderem im Hinblick auf die generelle Aufklärungsaufgabe, die sich mit Bildung verbindet. Aber ein zweiter Gesichtspunkt ist eben der sich mit dem Prinzip der immanenten Netzkritik verbindet, nämlich das Netz zu nutzen, sich einzubinden in das Netz, ein Knoten im Netz zu sein, die Leitungen im Netz zu nutzen, die uns mit den anderen Knoten im Netz verbinden, um auf die Netzwerkstruktur selbst Einfluss zu nehmen, von innen heraus Einfluss zu nehmen und sie so auszugestalten bzw. zu ihrer Ausgestaltung beizutragen, dass sie für pädagogische Prozesse genutzt werden können. Und für pädagogische Prozesse heißt eben für Bildungsprozesse genutzt werden können. Für Prozesse genutzt werden können, in denen der Einzelne in zunehmendem Maße fähig wird, sein Leben selbstbestimmt zu führen und insofern ein Teil seines Lebens sich auch im Netz abspielt oder durch das Netz und durch die Kommunikation im Netz vermittelt sich abspielt, ist eben auch dies ein sozialer Bereich, der mitzugestalten ist, wenn wir Chancen und Bedingungen und Räume für Bildung entwickeln wollen. Ja, und damit bin ich für heute überraschenderweise einmal schon früher durch, statt sonst später. Ich nehme an, dass Sie das nicht so schlimm finden, dass ich heute 20 Minuten weniger gebraucht habe als kalkuliert. Ich bin jedenfalls losgeworden, was ich Ihnen vermitteln wollte. Und insofern wird zumindest die Aufzeichnung jetzt veröffentlicht.